SWR 1 Arbeitsplatz.
Hallo, ihr hört den Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Ja, das muss man auch erstmal wegstecken können. Der kleine Familienbetrieb Timberland Home, der hat bis vor kurzem sein Geld ausschließlich verdient mit dem Bau von Blockhäusern und zwar aus russischem Holz. Und dann hat Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Seniorchef Alexander Braun.
Ab August letztes Jahres, es wurde uns mitgeteilt, dass die Lieferung von Russland wird nicht mehr gestattet und wir müssten dann die Produktion komplett zumachen.
Ja, Rieseneinschnitt war das natürlich für den Familienbetrieb. Wie sich das Unternehmen aus Rheinhessen jetzt komplett neu erfindet und was der Trend vom ökologischen Bauen damit zu tun hat, das hören wir gleich. Und dann sprechen wir drüber, warum die Bedürfnisse der Älteren am Arbeitsmarkt aktuell manchmal zu kurz kommen. Außerdem haben wir ein bisschen Urlaubsfeeling in der Sendung. Wir schauen rein in eine kleine Schreinerwerkstatt, wo Busse und Vans zu kleinen Wohnmobilen umgebaut werden. Ich wünsche euch viel Spaß hier heute mit dem Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Für euch am Mikrofon ist Michael Herr. Was erwarten junge Leute von ihrem Arbeitgeber? Was können Betriebe tun, um attraktiv zu sein für die Gen Z, die Generation Z also? Das sind Fragen, über die gerade gefühlt ständig geredet wird. Auch wir hier in der Sendung haben das natürlich schon getan. Doch wer redet eigentlich über die Bedürfnisse der älteren Beschäftigten, über 50 oder noch älter? Die drohen gerade ein bisschen unter die Räder zu kommen. Das sagen zumindest Wissenschaftler, die für das Jobnetzwerk Xing zwei große Umfragen ausgewertet haben. Da wurde nach Generationen getrennt gefragt, ob Beschäftigte gern den Job wechseln würden und was ein neuer Arbeitgeber mitbringen müsste, damit er für sie interessant wäre. Dr. Julian Stahl, Arbeitsmarktexperte bei dem Jobnetzwerk, hat die Untersuchung begleitet. Erleben wir auf dem Arbeitsmarkt gerade eine Art Jugendwahn?
Nun, Jugendwahn ist vielleicht etwas zu drastisch ausgedrückt, aber was man tatsächlich sagen kann und muss, ist, dass man sich sehr, sehr viel Gedanken macht über die Generation Z, über die nachkommende, coole, neue Generation, dass aber in der Tat die Bedürfnisse der älteren Generationen oftmals überhört zu werden scheinen.
Also was die Jüngeren wollen, das haben ja viele von uns mittlerweile mitbekommen, New Work, flexiblere Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, was wollen denn die Älteren?
Die Älteren wollen mehrere Dinge, sie wollen zum einen auch wie die Jungen fair und gut bezahlt werden. Sie wollen aber vor allen Dingen auch eine Firma haben, deren strategische Ausrichtung sie glauben. Sie wollen einen sinnerfüllten Job haben. Das, ganz spannend, sogar mehr als die Jungen, denen man das sehr stark nachsagt. Und auch ein Faktor, der substanziell wichtiger ist für die Älteren, ist, dass die Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter gewährleistet ist.
Und woran machen Sie denn jetzt konkret fest, dass die Unternehmen diesen Bedürfnissen jetzt weniger stark nachkommen als jetzt denen der jüngeren Leute?
Nun, das ist zum einen die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber. Da merkt man schon, dass die Älteren teilweise nicht zufrieden sind und deswegen auch selbst in höheren Jahren noch wechselwillig sind. Und zum anderen ist es einfach, wir sehen ja sehr stark im tagtäglichen Arbeiten sowohl mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als auch mit den Arbeitgebern, dass einfach es ja wirkt, als würden die Alten übersehen werden. Im Arbeitgebermarketing führt alles auf diese von Ihnen eben angesprochenen Modeworte, Workation, Homeoffice, sehr, sehr viel was die Jungen anspricht und die Bedürfnisse der Alten werden kaum nach vorne gestellt.
Wobei bei dem Thema Wechselbereitschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die doch bei den Älteren Ü50 immer noch weniger stark ausgeprägt als bei den jüngeren Generationen drunter. Also kann man natürlich auch sagen, dann sind doch die Leute erstmal auch ganz zufrieden, oder?
Nicht unbedingt. Also ich glaube, das ist etwas, was wirklich auch einfach der Lebensphase inhärent ist. Wenn ich zurückdenke, mit 25 keine Familie, keine Hypothek abzubezahlen am Haus, da bin ich natürlich um einiges flexibler, während man sehr gesettelt später im Leben an sich viel weniger offen gravierenden Veränderungen gegenüber ist. Das heißt, das ist eine Sache, die ist an sich der Lebensphase inhärent und trotzdem sind relativ viele Leute auch Ü50 noch wechselwillig und nur die reine Zufriedenheit ist nicht unbedingt höher im höheren Alter.
Fehlt denn der Generation der Babyboomer oder der Generation X auf dem Arbeitsmarkt so ein bisschen die Lobby?
Das scheint fast so. Also sie sind, obwohl sie rein mengenmäßig wirklich eine sehr große Gruppe ausmachen, überraschend wenig laut, überraschend wenig wahrnehmbar in der öffentlichen Diskussion. Und es scheint schon so, dass auch wirklich ein fehlendes Bewusstsein für deren Bedürfnisse da ist.
In Ihrer Studie heißt es ja, dass es fatal sein könnte, wenn die Bedürfnisse der Menschen über 50 am Arbeitsmarkt nicht mehr gehört, nicht mehr wahrgenommen werden. Können Sie das mal ein bisschen konkreter machen? Was könnte das für Folgen haben?
Auf jeden Fall. Also selbst wenn wir jetzt gerade in einer konjunkturell etwas abgekühlten Phase sind, ist es so, dass die Gesellschaft einfach vor riesigen Herausforderungen steht aufgrund des demografischen Wandels. Bis 2035, selbst in Szenarien mit sehr hoher Zuwanderung, die davon ausgehen, merkt man, dass pro Arbeitstag rund 1.000 Menschen statistisch aus dem Arbeitsmarkt wegfallen. Und der Fachkräftemangel, den wir heute schon spüren, der wird sich durch die Verrentung der Generation jetzt 60, 65 plus noch deutlich verschlimmern. Und dass der Abfluss an Wissen und die fehlende Arbeitskraft, die wird uns als Gesellschaft noch sehr stark fehlen. Und wenn man da als Arbeitgeber bewusst auf die Bedürfnisse dieser Generation eingeht, dann kann das aber wiederum auch ein großer Wettbewerbsvorteil sein im Kampf um Arbeitskräfte.
Was müsste denn aus Ihrer Perspektive passieren? Was müssen Arbeitgeber machen, um für ältere Leute noch attraktiv zu sein?
Also sie müssen sich damit auseinandersetzen, welche Bedürfnisse diese älteren Leute haben. Und wir hatten eingangs schon den Punkt zum Beispiel der Gesundheitsvorsorge. Sie müssen aber vor allen Dingen auch Arbeitsmodelle schaffen, die zum Beispiel eine Altersteilzeit ermöglichen, und zwar nicht im Sinne von, ich reduziere Kosten, weil ich die teuren älteren Leute weniger für mich arbeiten lasse, sondern so, dass ich es auch attraktiv mache, dass sie gegebenenfalls sogar übers Renteneintrittsalter hinaus bei mir bleiben, dass sie sich gewertschätzt fühlen, dass das Wissen, was sie sich über 40 Jahre im Arbeitsmarkt aufgebaut haben, auch wirklich sinnvoll an die jüngere Generation weitergegeben werden kann. Ja, die Kurzvariante ist wirklich auf die Bedürfnisse der älteren Leute hören im Arbeitsmarkt und die auch in der Arbeitsrealität tatsächlich dann darauf eingehen.
Meint Dr. Julian Stahl, Arbeitsmarktexperte beim Jobnetzwerk Xing. Er hat eine Studie begleitet, die zeigt, dass die Bedürfnisse älterer Menschen auf dem Arbeitsmarkt aktuell ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ja, es ist schon ein bisschen ein Dilemma mit dem Hausbau heutzutage. Auf der einen Seite sollen moderne Häuser natürlich möglichst wenig Energie verlieren, weil das natürlich sinnlos das Klima belastet. Auf der anderen Seite heißt Energieeffizienz bislang zumindest meist, viele künstliche Dämmstoffe müssen verbaut werden und die verbrauchen eben in der Herstellung viel CO2. Das ist auch nicht gut fürs Klima. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat an dem Punkt vor kurzem ein Umdenken gefordert, damit ein Haus als nachhaltig gilt, sollte nicht nur auf die Energieeffizienz geschaut werden, sondern auch darauf, ob die Baustoffe nachwachsend sind, so die Ministerin. Beim kleinen Bauunternehmen Timberland Home aus Mettenheim in Rheinhessen, ja, da haben Sie das bestimmt sehr gerne gehört. Der Familienbetrieb hat nämlich ein Konzept entwickelt für das Fachwerkhaus 2.0 sozusagen, bestehend vor allem aus viel Holz aus der Region und natürlichen Dämmstoffen wie Schafwolle. Unser Reporter Wolfgang Brauer ist hingefahren und hat sich die Idee erklären lassen.
Wir sehen jetzt hier eine Planung von einem 1,5-geschossigen Einfamilienhaus. Das hat ca. 150 Quadratmeter Wohnfläche und passt eigentlich für, ich würde sagen, fast 50% der Kunden.
Noch gibt es das neue Hausmodell, das wie ein sehr modernes Fachwerkhaus aussieht, nur als Zeichnung auf dem Computer. Aber noch in diesem Jahr will die Familie Braun aus dem rheinhessischen Mettenheim die ersten Holzhäuser bauen, mein Sohn Richard Braun. Das Besondere an dem Konzept?
Es ist optisch ein Fachwerkhaus. Fast alles wird vorgefertigt, haben eine Fertigungszeit von 2 bis 3 Monaten und dann Aufbauzeiten von wenigen Wochen auf der Baustelle.
Dabei wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Holzhäuser brauchen keine Bodenplatte aus Beton, sondern werden auf Schraubfällen aufgeständert. Die Idee mit den Fachwerkhäusern ist aus der Not geboren. Vorher hat die Firma 20 Jahre lang Blockhäuser, wie man sie aus Kanada kennt, aus dicken Baumstämmen gefertigt, erklärt Vater Alexander Braun.
Also die Stämme hauptsächlich, die haben wir aus Sibirien geliefert bekommen oder aus Norden von Russland.
Aber dann kam der Ukraine-Krieg und der kleine Hausbaubetrieb aus Rheinhessen kam in Existenznot.
Die Lieferungen waren immer schwieriger, die Zollabwicklungen waren immer schwerer. Und ab August letztes Jahres, es wurde uns mitgeteilt, dass die Lieferung von Russland wird nicht mehr gestattet und wir müssten dann die Produktion komplett zumachen.
Aber die Familie hielt in der Not zusammen. Auch Tochter Patricia Braun-Becker, die eigentlich gelernte Erzieherin ist, stieg nach der Elternzeit in die Firma ein, um zu helfen.
Ich bin in diesem Betrieb jetzt eingestiegen, obwohl es jetzt kein sicherer Arbeitsplatz ist, aber ich habe so einen großen Respekt an meinen Vater und meinen Bruder, was sie die letzten Jahre geschaffen haben und will mein Bestes dafür geben.
Und kümmert sich jetzt um das Marketing, denn die Idee der Familie Braun aus Mettenheim passt genau in die Zeit. Nachhaltiges Bauen, Holz aus Deutschland, CO2-Einsparung und natürliche Rohstoffe liegen im Trend, bestätigt auch Christine Lemaitre von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.
Holz hingegen ist natürlich ein regenerativer Rohstoff. Der Baum, der bindet CO2 während des Wachstums. Und wenn wir dann diesen Baum nehmen und im Haus einbauen und idealerweise das Haus dann da 100, 200 Jahre steht, haben wir quasi das CO2 dort auch gebunden.
Und das gilt auch für die Dämmmaterialien, die die Firma Braun verwenden will, wie Schafwolle.
Wir erleben eigentlich gerade eher eine Wiederentdeckung von Materialien, die wir viele Jahre vergessen haben, vielleicht auch Jahrzehnte, auch durch die Industrie, die immer mit tollen neuen Ideen kam.
Und mit diesem Nachhaltigkeitskonzept will die Familie Braun aus Mettenheim jetzt neu starten, bekräftigt Sohn Richard.
Wir stehen zu 100% hinter unserem neuen Produkt und haben jetzt auch nicht das Handtuch hingeworfen nach den letzten zwei großen Krisen, die wir jetzt überstehen mussten. Und das möchten wir mit den neuen Häusern genauso weiterführen.
Ja, das nenne ich mal einen Familienbetrieb. Bei Timberland Home in Rheinhessen packt die ganze Familie mit an, um die Vision vom modernen Fachwerkhaus zu verwirklichen. Ja, das war mal wieder FC Hollywood in Höchstform, was der FC Bayern da am vergangenen Wochenende abgeliefert hat. Olli Kahn, die Vereinslegende, abgesägt als Vorstandschef und das keine 48 Stunden vor dem großen Meisterschaftsfinale in Köln. Und da saß der Ex-Boss dann nicht mal mehr mit auf der Tribüne. Krankheitsbedingt, wie es vom Verein hieß, oder weil man es ihm verboten hat, wie Kahn gesagt hat. So oder so, Riesenschlamassel für alle Beteiligten, da hilft nur eins, immer weitermachen, das uralte Kahn-Motto, zum Beispiel jetzt erstmal mit unserem satirischen Brief der Woche von Katharina Krüger.
Lieber Oliver Kahn, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen, denn Sie haben am eigenen Leib erfahren, dass selbst das größte Denkmal gestürzt werden kann. Auch wenn Sie es Ihren Vorgesetzten dann so schwer gemacht haben, dass die Ihnen sogar die Reise zum entscheidenden Bundesligaspiel in Köln verboten haben. Aber wundern tut mich das nicht. Ihre Gegner auf dem Platz hatten es ja auch immer schwer mit Ihnen. Schließlich waren Sie einst die Mauer im Tor des FC Bayern und der deutschen Nationalelf. Mit Ihrem finsteren Blick haben Sie jedem Ball die Wucht genommen. Legendär, wenn Sie krass wütend waren und Ihrem Gegner auf die Pelle gerückt sind. Zum Beispiel haben Sie Miro Klose mal Ihren Finger so mitten ins Gesicht gedrückt, dass es aussah, als wollten Sie ihm in der Nase bohren und das mit Torwarthandschuh. Tja, und jetzt endet Ihre Ära beim FC Bayern München mit einer vorgezogenen Aufsichtsratssitzung, um Sie schnell loszuwerden, und einer vorgeschobenen Grippe. Der erfolgreichste deutsche Fußballverein wird hier zum Zwerg und schubst seinen Titan hinterrücks vom Platz, noch bevor das Team in letzter Sekunde die Meisterschale ergattert. Das muss man auch erstmal bringen. Lieber Oliver Kahn, wir lernen, es ist nicht leicht, ein Denkmal zu sein. Vor allem, wenn es mal nicht so läuft. Deshalb ist es gut, dass Sie sich jetzt eine Auszeit genommen haben im schönen Baden-Baden. Dort im Kurgarten dürfen Sie zwar selbst als ehemaliger Welttorhüter den Rasen nicht betreten, aber in der Nase bohren ist erlaubt, solange es Ihre eigene ist. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist bei uns Martin Wehrle. Für ihn haben wir eine Frage reinbekommen von Rainer aus Gengenbach im Ortenaukreis. Der arbeitet in einem Autozuliefererbetrieb, in einer Branche also, die durch den Umstieg zum E-Auto gerade ganz schön durcheinandergewirbelt wird. Rainers Unternehmen muss sich neu aufstellen, in Zukunftsthemen investieren. Allerdings die in Anführungszeichen alte Arbeit, die muss natürlich auch weitergemacht werden. Mit der verdient der Laden ja schließlich weiter Geld. Von den Chefs gibt es dafür aber wenig Wertschätzung. Die haben nur noch das Neue im Blick. Rainer will von unserem Karrierecoach wissen, wie man das ändern kann. Er schreibt, Zitat, wie kann ich dafür sorgen, dass auch unsere Arbeit gesehen wird? Ich habe die Sorge, als ewig Gestriger zu gelten, wenn ich das offen anspreche. Zitat Ende.
Das ist eine Krankheit, die ich in vielen Unternehmen beobachte, dass man, weil man das Neue in den Himmel preist, das Alte, das Kerngeschäft, total vernachlässigt. Und insofern finde ich, Rainer, es ist wirklich wichtig, dass Sie auf die Bedeutung dieses Kerngeschäftes, dieser Leistung hinweisen. Bringen Sie immer mal wieder ein, bei Sitzungen, bei anderen Gelegenheiten, was genau die Erfolge Ihres Bereiches sind, inwiefern dieser Bereich zum Erfolg des Unternehmens beiträgt und inwiefern das Alte und das Neue keine Widersprüche sind, sondern inwiefern die sich ergänzen und unterstützen. Denn wenn Ihnen das gelingt, dieser Bogenschlag, dann haben Sie auch die Sympathie des Managements und zugleich die Anerkennung, denn die, finde ich, die haben Sie und ihre Kollegen verdient.
Also immer wieder erklären, dass alt und neu zwei Seiten derselben Medaille sind, das der Rat von unserem Karrierecoach. Und dann haben wir noch eine Frage von einem Rainer in der Sendung. Der kommt allerdings nicht aus dem Ortenaukreis, sondern aus Reutlingen. Und er hat einen ziemlich langen Leidensweg hinter sich. Seine psychische Gesundheit hat in seinem Job lange gelitten. Er hatte einen Burnout. Sein Betrieb hat ihn dabei allerdings nicht gut unterstützt, wie er schreibt. Auch der Betriebsrat hat nicht geholfen. Vor gut zwei Jahren hat er dann Gott sei Dank die Reißleine gezogen und nach 26 Jahren in seinem Unternehmen abfindungsfrei gekündigt. Von ehemaligen Kollegen oder dem Betriebsrat hat er seither nichts mehr gehört. Heute ist er arbeitslos und sein Selbstvertrauen liegt ziemlich am Boden. Er will daher von Martin Werle wissen, wie kann ich ihn schaffen, den Weg zurück ins Berufsleben?
Also erstmal muss ich sagen, Rainer, Hut ab vor Ihrer Leistung, denn es ist wirklich schwer, nach so einem Vorfall wieder auf die Beine zu kommen und wie Sie jetzt wieder nach vorne zu schauen. Das heißt, in Ihnen, da scheint Kraft zu schlummern und Ihre Aufgabe ist es jetzt, diese PS in langsamer Dosis wieder auf die Straße zu bekommen. Also ich empfehle Ihnen, dass Sie nicht sofort in einen Vollzeitjob einsteigen, sondern dass Sie sich Schritt für Schritt durch eine Teilzeittätigkeit beispielsweise in das Berufsleben zurücktasten. Und hilfreich ist es natürlich dabei, dass Sie das, was passiert ist, nicht als Mangel definieren, sondern dass Sie sich fragen, was habe ich durch diese Erfahrung gelernt? Was weiß ich, verstehe ich jetzt, was ich vorher noch nicht verstanden habe? Und inwiefern macht mich genau das auch zu einem besseren Arbeitnehmer? Wenn Sie diese Gedanken mal eine Zeit lang arbeiten lassen, wenn Sie durch diese Brille schauen, dann kann es sein, dass Sie jetzt auf einen Weg einbiegen, einen Berufsweg einbiegen, der Sie noch glücklicher macht als zuvor und der sich mit Ihrer Gesundheit auch gut verträgt.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wer hat schon mal ein Waschbecken in sein Auto eingebaut oder eine Kochnische in den Kleinbus? Tja, für mich mit meinen zwei linken Händen ist das eine ziemlich utopische Vorstellung. Allerdings, das machen immer mehr Menschen. Vanlife heißt der Trend dazu, bei dem Campingfans ihren Van oder Bus umrüsten zu einer Art selbstgebautem Wohnmobil im Kleinformat. Im Internet finden sich tausende Anleitungen dazu. Wer damit allerdings nicht klarkommt, der kann sich Unterstützung von Profis holen. Zum Beispiel bei Van Vision, einer kleinen Ausbauwerkstatt in Neufra im Kreis Sigmaringen. Unsere Reporterin Katja Jansen hat sich das mal angesehen.
Inmitten einer großen, langen Halle reihen sich mehrere Wohnmobile, Kastenwägen und Anhänger hintereinander. An einem der Vans arbeiten gerade Sandro Erbi und Emily Kohler. Die beiden schmeißen die Werkstatt in Neufra auf der Schwäbischen Alb gemeinsam. Emily öffnet die Hecktür des Sprinters.
Das wird ein Längsbett, 1,40 auf 2 Meter, mit einem seitlichen Frischwasserkanister, eine Außendusche, dann ein seitlicher Schrank mit 3 Klappen und gelbe Schlösser. Das hat man mit der Kundin auch das Farbkonzept durchgesprochen.
Der Van ist mitten im Rohbau. Und das, obwohl er eigentlich schon mal fertig war.
Also wir mussten leider halt wirklich den kompletten Ausbau rausreißen. Es war eine Dusche drin, es war ein Klo drin, es war eine Sitzgruppe drin. Heizung, Warmwassersystem, eine Küche, aber dadurch, dass alles nass war hinter der Seitenwand und die Küche schon unten angefangen hat zu gammeln, musste leider alles raus.
Das Problem, falsch gedämmt. Und dann stand die verzweifelte Kundin vor der Tür. Solche Fälle erleben die beiden öfter. Sandro erinnert sich noch gut an diesen hier.
Ich war hier hinten am Sägen, die Tür geht auf, jemand schreit Hilfe und wir haben beide gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Müssen wir einen Krankenwagen rufen oder nicht? Oder was ist jetzt los?
Kein Krankenwagen nötig, auch hier ein Problem mit der Innenverkleidung. Die fiel einfach wieder runter und das, obwohl sich die Kundin vorher extra schlau gemacht hatte.
Sie hat das selber noch gesagt, sie hat ganz viele Videos angeguckt und kann sich das jetzt aber trotzdem mit erklären, warum es nicht funktioniert. Und das ist nämlich auch das Problem, glaube ich. Es gibt halt zigtausende Selbstausbauvideos und am Ende weiß man natürlich, ist richtig, ist falsch, was sie da sehen. Und die Leute fangen einfach dann an und merken, okay, da läuft was schief.
Einige suchen dann professionelle Hilfe und landen hier. Sandro ist gelernter Kfz-Mechaniker und Zimmerer, Emily Modedesignerin, erfahren mit Stoffen und Innenausstattung. In ihrer Werkstatt kann man sich einmieten und seinen Van mit etwas Unterstützung und Profi-Werkzeug selbst ausbauen oder man überlässt die Arbeit ganz den Profis. Rund 3 Monate brauchen sie für einen Komplettausbau, für manche Kunden überraschend lang.
Das ist auch, was viele Leute unterschätzen. Zum Beispiel eine einfache Box zu bauen, wenn du die richtig bauen möchtest, dann brauchst du einfach Zeit. Sonst wird alles krumm und schief und dann sieht es blöd aus und funktioniert nicht. Die denken, so ein Van sei in, weiß ich nicht, 2-3 Wochen ausgebaut und zack, dann kann man in Urlaub fahren, aber dem ist einfach nicht so.
Ab 20.000 Euro aufwärts kostet hier ein Komplettausbau. Kaufpreis des Vans nicht inklusive. Von Camping als Low-Budget-Urlaub kann also keine Rede sein. Und trotzdem ist das Auftragsbuch voll.
Die Nachfrage nach modernere, individuelle und Design ausgetüftelte Camper kommt immer mehr. Es sind sehr viel weibliche Kunden tatsächlich, ab Anfang 40.
Und denen geht es vor allem um Freiheit, sagen die beiden. Die haben sie selbst für ihre Werkstatt ein Stück weit aufgegeben. Ein eigenes Vanlife haben sie zumindest im Moment nicht mehr. Trotzdem lohnt sich das alles für sie.
Wenn man spürt, wenn man fühlt, dass es nach vorne geht und dass es quasi Früchte trägt, was man macht, ist das auf jeden Fall ein tolles Gefühl. So. Und das motiviert einen natürlich dann auch weiterzumachen.
Ja, und dann ist das offenbar nur noch halb so schlimm, wenn man selbst nicht mehr ganz so viel Zeit fürs Campen hat. Bei VanVision auf der Schwäbischen Alb gibt es Hilfe beim Ausbau von Bus und Camper. Katha Jansen hat die Werkstatt besucht. Und das war ja auch schon wieder der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.